Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Das ist die Frage, die Paulus den Jüngern in Ephesus gestellt hat. Wie kann man so eine Frage beantworten? Mit Ja oder mit Nein? Aber wie kann man für sich selber eine Antwort finden da auf diese Frage? Habe ich den Heiligen Geist empfangen, als ich gläubig geworden bin? Gibt es irgendetwas, was mir das sagt? Wir haben gestern gesehen, dass es überhaupt die Tatsache, dass wir glauben, dass wir an Jesus glauben, der für uns, für unsere Sünden gestorben ist, der von Gott gekommen ist, der der König ist, der Herr aller Herren, der Mensch geworden ist, um unsere Sünde hinwegzunehmen, dass er das getan hat am Kreuz von Golgatha für uns, dass er im Grab gewesen ist und auferstanden ist von den Toten. Die Tatsache, dass wir das glauben und dass wir durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung, Vergebung der Sünden, ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn wir das von Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dann sind wir gerettet, sagt Paulus. Der Glaube an Jesus Christus und das Bekenntnis sind deutliche Zeichen dafür, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, als wir gläubig geworden sind. Heißt es, dass nur derjenige aus dem Geist geboren ist, der glaubt und nicht zweifelt? Sind Zweifel sozusagen für einen aus dem Geist geborenen etwas Unbekanntes? Nein. Denn Paulus, und damit werden wir uns heute intensiver befassen, zeigt uns, dass damit, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben und Gott tatsächlich etwas Neues in uns angefangen hat, eine neue Schöpfung begonnen hat, damit nicht das alte Leben vollkommen weg ist. Wir haben immer noch etwas in uns, an uns, das uns zurückhält. Ja, und das, wo auch Zweifel aufkommen. Deswegen heißt es noch lange nicht, wenn du mit Zweifeln zu kämpfen hast, dass du nicht aus dem Geist geboren bist. Aber wenn du in dir, in irgendeiner Form, diesen Glauben in dir hast, ja, ich glaube, dass es diesen einen Gott gibt, der alles geschaffen hat. Ich glaube, dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes ist, der in diese Welt gekommen ist, als Mensch ohne Sünde gewesen ist, am Kreuz von Golgatha für meine Sünde gestorben ist, dass er auferstanden ist von den Toten und lebt. Und dass er mir seine Gerechtigkeit schenkt, ohne Verdienst, aus Gnade. Wenn du diesen Glauben in dir trägst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du aus dem Geist geboren bist. Das kannst du sehen zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 1. Da steht, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Ganz schlicht und einfach. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. So, nun ist es natürlich was ganz Einfaches zu sagen, ja, ich glaube, dass Jesus der Christus ist. Er heißt ja Jesus Christus. Also ist Jesus der Christus, ist doch klar. Haben wir doch schon von Anfang an so gelernt. Ist so, Jesus ist der Christus, glaube ich. Was bedeutet dieser kurze Halbvers? Es bedeutet, dass ich muss natürlich wissen und verstehen, was mit dem Wort Christus gemeint ist. Dass es der endzeitliche König ist, den Gott sendet, um sein Reich, sein Königreich, das so ganz anders ist, als die Reiche dieser Welt zu bauen, aufzubauen. Wenn ich glaube, dass dieser Jesus, der einfache Zimmermann, der durch die Gegend gewandert ist und dann als Schwerverbrecher am Kreuz hingerichtet wurde von den Römern, ich glaube, dass dieser Mensch, der so ja mittendrin im Strom der Zeiten, einer von so vielen Menschen, die auf dieser Erde gelebt haben, ein scheinbar unbedeutendes Leben und auf so grausame, furchtbare Weise umgekommen. Wenn ich glaube, ja, dieser Verachtete, der ist in Wahrheit der König. Wenn ich das glaube, und Glaube heißt nicht nur für wahr halten, sondern sein Vertrauen darauf setzen, sein Vertrauen auf ihn setzen, ja, dann bist du aus Gott geboren. Wenn du glaubst, dass er der König ist und nicht nur, dass er der König ist, sondern dass er dein König ist, der für dich gestorben ist, der dich gerettet hat und der dich jetzt führt und leitet, dein guter Hirte, dann bist du aus Gott geboren. 1. Johannes 4, Vers 2, ein Kapitel davor. Da betont Johannes die Tatsache des Bekennens. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt ist er schon in der Welt. Wenn du nach Jesus gefragt hast, welche Bedeutung hat Jesus für dein Leben, was würdest du antworten? Würdest du sagen, es kommt drauf an, wer fragt? Da ist schon ein Problem, würde ich sagen. Aber wenn du bei aller Angst und bei allem Zweifel und bei allem, ich traue mich nicht, aber ich kann nicht anders, als zu bekennen, dass ich an ihn glaube, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für mich gestorben ist, dass er mein Retter ist. Wenn du nicht anders kannst, als das bekennen, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass du aus dem Geist geboren bist. Weil das der Heilige Geist in dir tut. Er bekennt sich zu Jesus. Er bekennt Jesus als den Retter, als den Sohn, als den Christus. Das tut der Heilige Geist in dir. Der drängt dich dazu. Ja, und das heißt nicht, dass es dir leicht fällt, dich zu Christus zu bekennen. Das bedeutet es nicht. Wie gesagt, wir haben es auch mit unserem Fleisch zu tun. Und wenn unser Fleisch stark ist, dann haben wir einen harten Kampf. Dann schwitzen wir wie sonst was. Und denken, oh, was passiert, wenn ich mich jetzt zu Jesus bekenne? Dann mögen die Leute mich nicht mehr. Aber ich kann nicht anders. Ich muss mich zu Jesus bekennen. Und dann tue ich es irgendwie stokelig und irgendwie so total behindert. Aber ich tue es. Warum? Weil der Heilige Geist in mir lebt, weil ich es nicht anders kann. Das ist ein Zeichen, dass du aus dem Geist geboren bist. Jetzt gibt es in 1. Johannes noch eine Menge andere Zeichen, die uns genannt werden. Ich möchte da jetzt aber nicht drauf eingehen, sondern ich möchte auf eine andere Stelle eingehen. In Galater 5. In Galater 5 steht, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Wenn ihr euch daran erinnert, gestern, als wir darüber gesprochen haben und darüber nachgedacht haben, Paulus beschreibt es in Römer 7 als einen furchtbaren, elenden Zustand, als er erkannt hat, dass er unter einer Macht steht, der er nichts entgegensetzen kann, die Macht der Sünde. Und dass diese Sünde zerstörerisch ist, dass die Sünde ihn unfähig dazu macht, wirklich ein guter Mensch zu sein. Ein Mensch, wie Gott sich ihn eigentlich gedacht hat. Und das hat er als die Befreiung erlebt, als Christus in sein Leben kam, als er Jesus erkannt hat als den Christus. Er wusste ja schon vorher von Christus, dass der Christus kommen sollte. Aber als er erkannt hat, dieser Jesus, der so ganz anders ist, als wie ich mir den Christus vorgestellt hatte, als ihm die Augen darüber aufgegangen sind, hat er eine unglaubliche Befreiung erlebt. Und das drückt er auch im zweiten Korintherbrief aus. Da sagt er, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Heilige Geist schenkt Freiheit in dein Leben. Freiheit von Bindungen, Freiheit von Zwängen, Freiheit von Gefangensein. Warum? Wodurch entsteht denn diese Freiheit? Wisst ihr, diese Freiheit entsteht dadurch, dass ich endlich nach Hause gekommen bin. Durch Jesus komme ich nach Hause zum Vater und erkenne Gott als meinen Schöpfer und als meinen liebenden Vater, der für mich ist. Das ist diese tiefe Gewissheit, von der Paulus in Römer 8 spricht. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Der Gott, der alles geschaffen hat, der alles am Leben erhält, der alles in seiner Hand hält, der die Geschichte in seiner Hand hält. Der Gott, der war, der Gott, der ist, der war und der kommt. Wenn dieser Gott, dieser allmächtige Gott für mich ist, wer kann da gegen mich sein? Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Ich bin frei. Ich brauche vor nichts und niemand mehr Angst zu haben. Ich bin von niemand und nichts mehr gezwungen. Ich bin frei, ein freies Kind Gottes. Befreit dazu, das zu sein, wozu ich geschaffen worden bin. Nämlich ein geliebtes Kind Gottes, was seinem Vater ähnlich wird. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Das ist das, was der Heilige Geist bringt in dein Leben, wenn er einzieht. Freiheit. So haben es viele in den Evangelien erlebt, die gebunden waren, die versklavt waren unter dämonische Mächte. Jesus ist hineingekommen, hat ein Wort gesprochen und sie freigemacht. Von dieser Finsternis, von dieser Bindung in die Finsternis hinein. Ich finde besonders eindrücklich diese Geschichte von dem Besessenen in den Gräbern. Na, wie Markus das beschreibt, unfassbar. Ne? Wahrscheinlich auf der Grundlage dessen, was Petrus erzählt hat. Na, so lebendig, so deutlich, na, wie dieser Mensch nach außen hin so eine Macht war. Na? So eine Power. Keiner konnte ihn halten. Alle hatten Angst vor ihm. In Wirklichkeit war er gequält und hat sich selbst zerstört. Und dann kommt Jesus. Nichts kann ihn aufhalten, um diesen Menschen zu begegnen und ihn frei zu machen. Und was ist das Ergebnis? Er sitzt ruhig im Frieden zu Jesus Füßen, bekleidet, vernünftig, geheilt, befreit, freigemacht. Interessant, dass Paulus hier sagt, jetzt seid ihr durch das Evangelium, durch den Geist Gottes, der in euer Leben hineingekommen hat, freigemacht worden. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Das ist anscheinend eine Gefahr. Dieser Zustand ist nicht etwas, was unangefochten ist. Der Zustand, als ein freies Kind Gottes zu sein, ist nichts, was unangefochten ist. Es gibt einen Widersacher, der uns immer wieder versuchen will, in Bindungen hineinzubringen, uns immer wieder in Sklaverei hineinzubringen. Der versucht, dieses neue Leben, diese Freiheit, die der Heilige Geist bringt, dass sie sich nicht voll entfaltet. Dass wir nicht klar sehen, welche Freiheit uns Christus wirklich gebracht hat. Dass wir darin nicht wachsen. Daran will der Widersacher uns hindern. Und deswegen ringt Paulus hier. Er schreibt den Galatern, hey, das ist das, was Christus euch gebracht hat. Das ist das, was der Heilige Geist in euer Leben hineingebracht hat. Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wisst ihr, und das ist auch ein gutes Merkmal des Heiligen Geistes, woran du selber sehen kannst, woran du selber prüfen kannst, okay, wie sieht es aus? Wie viel Raum hat der Heilige Geist in meinem Leben? Wie sehr bin ich noch von Zwängen bestimmt? Wie sehr bin ich noch von Ängsten bestimmt? Wie sehr bin ich noch in Gefangenschaft? Und dann sich klar zu machen, ja, woran liegt es? Es liegt daran, dass ich dem Geist noch nicht diesen Raum gegeben habe, den er haben soll in meinem Leben. Dass ich immer noch nicht inne geworden bin, wer ich eigentlich durch Christus bin, nämlich Gottes geliebtes Kind. Und wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? In Vers 13 sagt Paulus hier dann auch noch einmal, ihr seid zur Freiheit berufen, Geschwister. Und die eine Gefahr der Freiheit besteht darin, dass wir, ne, das, was er, wo er mit der sich intensiv auseinandersetzt, ist die Gesetzlichkeit, ne, dieser Versuch des Teufels, neugeborene Kinder Gottes in neue Bindungen hineinzuführen, dadurch, dass er ihnen deutlich macht, dass du jetzt ein Kind Gottes bist, das genügt nicht. Ja, Gott hat seinen Sohn für dich gegeben, aber du musst erst noch andere folgende Bedingungen erfüllen, damit du von Gott wirklich angenommen bist. Die andere Gefahr für die Freiheit der Kinder Gottes ist hier in Vers 13 genannt. Gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Die Freiheit, die wir als Kinder Gottes haben, sollen wir nicht missbrauchen in dem Sinne, dass wir sagen, ja, ich bin frei, dann kann ich jetzt ja machen, was ich will. Und vergesse, dass da in mir immer noch eine alte Kraft am Wirken ist, die nicht das Gute will. Die nur das Gute für mich will. Aus meiner eigenen Perspektive. Die nicht geprägt ist von der Liebe Gottes, sondern nur von der Selbstliebe. Nein, die Freiheit soll dazu mich befreien, mein Leben in den Dienst zu stellen für andere. Und jetzt geht es um dieses ganze Thema Fleisch und Geist. Da steht dann in Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wenn ihr mit dem Geist geht, ich habe das gerne so als Beispiel auch, das Segeln, ne? Wir sehen das ja hier auf dem Wasser, ne? Das Wort Geist bedeutet auch Wind. Und wenn wir jetzt auf dem See segeln, dann ist die Aussage einfach, setz dein Segel in den Wind. Und dann wirst du vom Wind in die richtige Richtung getrieben. Der Wind weht in die richtige Richtung und du brauchst einfach nur dein Segel hineinzusetzen und diese Richtung zu fahren. Wenn du das Segel nicht setzt, ja, dann bist du frei, mit deinem Paddel auch in eine andere Richtung zu fahren. Nachdem dein Herz gelüstet, dein Fleisch begehrt. Aber mach das nicht. Setz dein Segel in den Wind und dann wird dieser Gedanke, ach, da drüben könnte ich ja auch hinfahren, da ist es ja auch schön. Und du fährst einfach dran vorbei, weil dein Segel gesetzt ist und du am Segeln bist. Geist und Fleisch sind in uns. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Der hat unseren Geist lebendig gemacht. Wir sind ein Geist mit dem Herrn. Der Geist lebt in uns. In Römer 8 heißt es, dass der Heilige Geist zusammen mit unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist ruft in uns, aber Vater. Wir haben einen Geist empfangen, durch den wir in unserem tiefsten Innern wissen, ja, ich bin ein Kind Gottes und ich habe einen liebenden Vater, der für mich sorgt und der mir den Weg zeigt und dem ich vertrauen kann. Aber ich habe immer noch dieses Fleisch, von dem Paulus hier spricht. Er spricht von dem Fleisch, das ist ein besonderer Begriff. Es hat auch ein bisschen was mit dem Körper zu tun. An manchen Stellen spricht er tatsächlich von dem Körper. Dieser Körper ist tatsächlich mein alter Körper. Ist immer noch mein alter Körper, mit dem ich gelebt habe, als ich in der Sünde gelebt habe. Und die Seele ist auch immer noch die alte Seele, mit der ich gelebt habe, als ich Gott nicht geglaubt habe. Der Heilige Geist hat mich gereinigt. Das Blut Jesu hat mich gereinigt, geistlich, meine Seele gereinigt, so dass meine Seele jetzt unter der Herrschaft Christi steht und geführt wird in die Ewigkeit. Mein Körper ist aber immer noch der alte Körper. Und Gott sagt, ja, dieser Körper wird auch sterben, um der Sünde willen. Um deiner Sünde willen. Dieser Körper wird vergehen. Er bleibt nicht. Aber du wirst einen neuen Körper bekommen. Aber jetzt haben wir diesen alten Körper. Und diese alte Seele mit ihren alten Gewohnheiten. Und ja, dieser alte Körper und diese alte Seele, sie sagen immer wieder, ja, früher die Fleischtöpfe Ägyptens, das war doch auch nicht schlecht. Und der Heilige Geist bezeugt mit unserem Geist zusammen, hey, du bist doch jetzt ein Kind Gottes. Du brauchst diese Fleischtöpfe nicht mehr, du hast das Manna. Dein Vater im Himmel gibt dir das Brot vom Himmel. Und er führt dich in das neue Land, in das Land der Verheißung. Ja, aber die Fleischtöpfe Ägyptens waren doch auch ganz gut. Das ist das Fleisch. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, wie die Israeliten rebelliert haben gegen Mose in Ägypten. Lass uns doch lieber wieder zurückgehen. Das ist ja alles so schwierig. Das ist ja alles zu viel Kampf. Das ist ja alles so ungewiss. Diesen Gott, man sieht ihn nicht. Dieser Gott ist Geist. Wie sollen wir klarkommen mit diesem Gott? Lass uns doch lieber ein Bildnis machen, Aaron. Das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Der Geist aber gegen das Fleisch. Und das ist das Wunderbare. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Der hat unseren Geist lebendig gemacht. Wir sind ein Geist mit dem Herrn. Und der Geist, der Heilige Geist und unser Geist bezeugt, hey, du bist ein Kind Gottes. Bleib dabei. Du bist zur Freiheit berufen. Bleib in der Freiheit. Das ist die Kraft in dir und in mir, die uns daran hindert, einfach so unserem Fleisch zu folgen. Einfach weiterzumachen wie bisher. Das ist die leise Stimme, die sagt, nein, du bist ein Kind Gottes. Fleisch und Geist sind einander entgegengesetzt, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das, was er hier beschreibt, ist nicht dasselbe wie in Römer 7. In Römer 7 sagt er, ich will das Gute, aber ich tue das Böse. Ich bin versklavt unter die Sünde. Hier meint er, das Fleisch kann sich nicht frei entfalten, weil der Geist da ist. Das ist was Gutes. Es ist gut, dass ich nicht tue, was ich will, was mein Fleisch will. Das ist gut, dass der Heilige Geist und mein lebendiger Geist mich daran hindert, mich ausbremst, mich erinnert, hey, da war doch was. Der Geist erinnert uns, was sagt Jesus? Ich werde den Geist der Wahrheit senden, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Oh, wie wunderbar ist es, dass Gott mir seinen Heiligen Geist gesandt hat und dieses Erinnerungsvermögen. Hey, da war doch was. Das kannst du doch nicht machen. Oder da war doch was. Hey, wieso hängst du hier so passiv rum? Steh mal auf. Ich hab dich doch zu was gerufen. Gibt doch dieses schöne Gleichnis, ne, von den beiden Söhnen, zu dem der Vater kommt und sagt, hey, komm, hilf mir mal im Weinberg. Und einer sagt, ja, mach ich, Herr. Und kommt nicht. Und der andere sagt, nö, ich will nicht. Und dann gereute es ihn aber und er kam und half dem Vater. Und Jesus fragt, wer hat den Willen des Vaters getan? Die Antwort ist ganz simpel. Der Nein gesagt hat und Ja getan hat. Gott hat kein Problem damit, wenn wir einen Kampf in uns haben und wenn unser Fleisch zuerst einmal den Sieg davon trägt. Aber wenn wir uns durch den Geist ziehen lassen zur Umkehr, wenn wir nach einem ersten Widerwillen diesen Widerwillen überwinden und widerwillig werden, daran freut sich Gott. Wenn es andersrum ist, nicht. Wenn das Fleisch den Sieg davon trägt, die erste fromme Begeisterung und dann kommt nichts, das findet Gott zum Kotzen. Das zeugt davon, dass der Heilige Geist nicht wirklich uns in der Tiefe erreicht hat. Also Geist und Fleisch stehen einander entgegen. Vers 18. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Was heißt das? Das Gesetz sagt dir, du musst das und das tun. Wenn du das nicht tust, dann wirst du Strafe leiden. Aber durch den Heiligen Geist, den Gott in mich gesandt hat, ich brauche das Gesetz gar nicht mehr. Ich werde geführt durch die Liebe Gottes, durch den Geist Gottes, durch die Weisheit Gottes auf seinen Wegen. Das heißt nicht, dass ich nicht manchmal einen Blick in die Gebote werfen kann. Das kann ich schon ganz gerne tun. Aber ich habe da kein Problem mit. Ich lese die Gebote und sage ja und Amen dazu. Halleluja. Ich bin überhaupt nicht dagegen. Ich freue mich darüber. Wie David sagt, ich freue mich an deinem Gesetz. Oh, dein Gesetz ist so herrlich. Es ist wunderbar. Es ist keine Sklaverei mehr, das Gesetz. Es ist Paulus hat das so erlebt, als Jude, als frommer Jude. Das Gesetz war so schwer. Lastete so schwer auf ihm. Und jetzt ist er so frei darin. Weil der Heilige Geist ihn befreit hat. Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Das sind die Werke des Fleisches. Das ist das, was das Fleisch tut. Wozu das Fleisch uns führt, in was das Fleisch uns hineinführt. Und dergleichen steht am Ende, weil es noch da eine Menge andere Dinge hinzuzufügen gibt. Ich will jetzt gar nicht hier auf diese ganzen Sachen eingehen. Ihr könnt euch unter dem einen oder anderen gut was vorstellen. Paulus sagt, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es auch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Heißt das, dass wenn ich eins dieser Dinge begangen habe, ich dadurch für immer verloren bin? Nein. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Steht in 1. Johannes 1, Vers 9, ja. Gott ist ein gnädiger Gott, barmherzig. Es geht nicht darum, dass wir, wenn wir von einem Fehltritt übereilt werden, wenn wir in diesem Kampf zwischen Geist und Fleisch tatsächlich unterliegen und vom Fleisch geleitet ein Werk des Fleisches tun, dass wir dann für immer verloren sind. Das bedeutet aber, Paulus spricht davon, wenn wir in diesen Dingen leben, in diesen Dingen bleiben, wenn wir diese Dinge pflegen, dann zeigt es, dass wir nicht unter der Herrschaft Christi stehen. Dann zeigt es, dass der Heilige Geist betrübt sich zurückzieht in unserem Leben und wir die Knechtschaft der Freiheit vorziehen. Ich will hier nicht dieses ganze Thema über, kann man verloren gehen oder nicht, ne? Ist das überhaupt möglich, wenn man aus dem Geist geboren ist? Das ist eine alte Diskussion, die will ich jetzt hier nicht führen. Das Wort sagt uns am Ende beides. Das eine ist, dass es uns ganz sicher und ruhig macht darin, dass wir gerettet sind und uns nichts aus der Hand Gottes reißen kann. Und auch wenn wir sündigen, dass damit nicht alles verloren ist, sondern dass es Vergebung und Gnade immer und immer wieder bei Gott zu finden ist. Und auf der anderen Seite warnt es uns, mit der Gnade zu spielen. Wir gehen jetzt mal weiter und konzentrieren uns auf das, was jetzt hier in Vers 22 steht. Die Frucht des Geistes aber. Und das ist ein schönes Wort. Paulus stellt die Werke der Frucht gegenüber. Und das macht er ganz bewusst. Wie wir gestern gehört haben, betont Paulus das auch in Titus, Gott hat uns gerettet ohne Werke. Es geht nicht darum, etwas zu tun als ein Werk, was ich tue, worüber ich mir dann hinterher auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ja, das habe ich gut gemacht. Wie wir am Anfang gesehen haben, Paulus sagt, ja, diese Offenbarung des Geistes, ne, das, was ich alles von Gott weiß, die ganzen Geheimnisse Gottes, die ich erkannt habe. Er sagt, die hat Gott mir offenbart. Die habe ich nicht herausbekommen durch eigenes Forschen und meinen Superintellekt und meine supergeistliche Art und Weise. Nein, Gott ist mir gnädig geschenkt. Er hat es uns offenbart. Und hier diese Betonung. Der Geist, er bringt Frucht in uns. Es wächst eine Frucht. Dadurch, dass der Heilige Geist in uns gekommen ist und wir mit seinem Geist sozusagen vereint sind, entsteht eine Frucht. Ja, das ist tatsächlich, wie schon gesagt, ne, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, ist formuliert anhand dieser Sache, Mann und Frau werden ein Fleisch. Und wozu sind sie dann berufen? Frucht zu bringen. Das Kind, was aus dieser Verbindung entsteht, ist diese Frucht hier. Das ist der neue Mensch, der neue Charakter, der Charakter Gottes. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und da sehen wir, wenn ihr euch so eine Frucht vorstellt, was weiß ich, zum Beispiel ein Apfel, ist ja die beliebteste Frucht hier in Deutschland, ne? Da gibt es Kerne im Innern. Und die Kerne, die sind ja das Entscheidende von der Frucht. Weil wenn die Frucht dann gegessen wird von irgendeinem Tier, dann bleiben diese Kerne bestehen und werden dann ausgeschieden und werden dann irgendwo verteilt und kommen in die Erde. Und dann fängt an, aus diesem Kern eine neue Pflanze zu entstehen. Ein Baum wächst aus diesem kleinen Kernchen. In diesem Kernchen steckt das Ganze drin. Von der ganzen Pflanze bis hin dazu, dass sie wieder neue Früchte hervorbringt. Solche Früchte wie die, woher es herkommt, dieser Kern. Was ist der Kern? Liebe, Agape, das ist der Kern. Da steckt alles drin. Na, die Frucht, es ist ja auch nicht die Früchte des Geistes, sondern die eine Frucht. Die eine Frucht des Geistes ist Liebe. Aber in der Liebe steckt sozusagen all dies andere, was auch die Frucht dann ausmacht. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Liebe, Agape. Was ist mit Liebe gemeint? In der Bibel, wenn von der Agape die Rede ist, dann geht es nicht zuallererst um ein Gefühl. Das ist für uns so schwer fassbar, weil für uns unser Leben so stark mit Gefühlen verbunden ist. Und ja, unser altes Leben im Fleisch war ein gefühlsgesteuertes Leben. Hauptsache, ich fühle mich gut. Ich fühle mich wohl. Da sind die Menschen natürlich sehr unterschiedlich, wobei sie sich dann wohlfühlen und was ihnen Wohlbefinden verschafft. Manche Menschen sind dabei sehr rational, ne? Wenn sie alles unter Kontrolle haben, alles gut geplant haben, alles im Griff haben, gedanklich, dann fühlen sie sich wohl. Und dann würdest du immer sagen, das ist kein Gefühlsmensch, das ist ein rationaler Mensch. Aber in Wirklichkeit ist er auch ein Gefühlsmensch, weil er sich danach sehnt, sich so wohl zu fühlen in seinem Kosmos, in seiner Welt, die er beherrscht, mit seinem Hirn. Und wenn das nicht so ist, wenn er die Dinge nicht unter Kontrolle hat, wenn er die Dinge nicht rational geordnet, dann bricht Panik in seinem Leben aus und er fühlt sich sehr unwohl. Also auch rationale Menschen sind in dem Sinne gefühlsgesteuert. Aber Liebe, Agape, ist nicht ein Gefühl, Geschwister, sondern ist eine Lebenshaltung, Lebenseinstellung, die sehr aktiv ist, sehr tätig ist. Die Agape ist die Selbstvergessenheit. Ich brauche nicht mehr für mich zu sorgen, weil für mich gesorgt ist. Weil ich geliebt, weil jemand da ist, der sich um mich kümmert, der für mich da ist, der mich versteht, der mich liebt, der mich annimmt, der mich vergibt, der mir vergibt, der mir aufhilft, der mich rettet, weil mein Vater da ist, brauche ich nicht mehr, um mich selbst zu kreisen. Dann kann genau diese Fürsorge, diese Hingabe, die ich von meinem Vater empfange, anderen geben. Das ist Liebe. Den anderen höher zu achten als mich selbst. Zu schauen, was dient dem anderen. Das ist Agape. Und das ist Jesus. Er hat sich für mich hingegeben. Deswegen sagt Paulus, jetzt lebe ich für ihn, er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Jetzt lebe ich für ihn. Und indem ich für ihn lebe, lebe ich für meine Mitmenschen. Agape, Selbstvergessenheit, das ist eine Frucht des Geistes. Oder ich würde sagen, das ist die Frucht, das ist der Kern der Frucht des Geistes. Das ist die DNA, das ist das Ganze schon. Wenn ich das habe, dann habe ich auch alles andere. Oder das andere, was hier genannt wird, ist Teil von dieser Liebe. Wisst ihr, wenn ich so geliebt bin und so befreit bin durch diese Liebe, dass ich selber lieben kann, dann ist auch ganz viel Freude da. Freude heißt nicht, dass ich die ganze Zeit lache und dass ich die ganze Zeit Späße mache. Freude ist nicht Spaß. Aber Freude ist diese tiefe Erfüllung. Dieses tiefe Wissen darum, dass ich richtig bin. Und dass das, was ich tue, richtig ist. Dass das ein Segen ist. Dass das gut ist. Diese tiefe, ja, das ist schwer auszudrücken, was diese Freude eigentlich bedeutet. Aber ihr könnt es vielleicht besser ausdrücken oder für euch besser ausdrücken. Aber es ist einfach diese tiefe Freude darin, geliebt zu sein und lieben zu können. Die Liebe zu erfahren, die Liebe zu leben. Freude darüber, über die, über die Hilfe, die du bekommst. Das kennst du doch, oder? Wenn du in einer großen Not plötzlich dir jemand beispringt, dir aufhilft. Was für eine Freude. Aber auch wenn du selber so ein Werkzeug der Liebe Gottes sein kannst, für jemand anders da sein kannst. Was für eine Freude, dass mein Leben nicht nutzlos ist. Dass mein Leben nicht einfach, ja, für ein Dutt ist. Sondern dass ich Gottes Mitarbeiter sein durfte. Dass ich sein Werkzeug sein durfte in dieser Welt. Was für eine Freude. Na, und Jesus sagt es ja auch in dem Gleichnis von den Talenten, sagt er zu den Knechten. Na, du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Freude. Wisst ihr, der Heilige Geist bringt diese Frucht hervor, weil wir erfüllt sind von dieser Hoffnung, auf die wir zuleben. Das, worin wir leben, auch durch das Leiden, durch das wir hindurchgehen, das ist nicht alles. Jesus sagt, von Jesus heißt es im Hebräerbrief, dass er das Kreuz gering achtete, um der dahinterliegenden Freude willen. Die Freude lag darin für Jesus, was werde ich mit diesem Leiden, mit diesem furchtbaren Leiden, durch das ich hindurchgehe, was wird dadurch für ein Segen entstehen? Wie viele Menschen werden dadurch Heil und Rettung erfahren? Wie sehr wird mein Vater verherrlicht dadurch? Und wie werden wir uns dann alle freuen und ein Freudenfest feiern? Und das ist die Vorfreude. Die Vorfreude ist genauso schön wie die Freude nachher, wenn sie sich erfüllt. Deswegen sagt Jesus auch, freut euch mitten im Leiden, freut euch in der Bedrängnis. Paulus hat das geschrieben im Philipperbrief. Er sagt, freut euch, ich stecke im Knast, ich werde morgen hingerichtet, aber ich freue mich, freut euch. Ja, das ist die Herzenshaltung des Heiligen Geistes, die kommt aus dieser totalen Freiheit. Ich brauche vor nichts mehr Angst zu haben. Ich habe einen Vater, der mich liebt. Da kann ich mich nur freuen. Und er wird das Ganze zu einem guten Ende bringen, zu einem guten Ziel. Da kann ich mich nur freuen. Und deswegen ist es gut, sich auch gegenseitig daran zu erinnern, wie Paulus das im Philipperbrief macht. Freut euch im Herrn. Lasst uns darüber freuen, was Gott getan hat in unserem Leben und was er noch tun wird. Lass uns darüber freuen, dass unser Leben nicht mehr sinnlos ist, sondern dass wir Kinder Gottes sind. Lass uns darüber freuen, dass unser Leben nicht auf ein furchtbares Ende zuläuft, auf ein schwarzes Loch, sondern dass wir in das ewige Leben einziehen. Lass uns darüber freuen, dass diese Erde nicht der totalen Zerstörung und Katastrophe entgegengeht, sondern einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Friede, eine Frucht des Heiligen Geistes. Das, was der Heilige Geist in uns bewirkt, ist Frieden. Wie gesagt, diese Gewissheit, dass ich Gottes Kind bin, dass er alles im Griff hat, das bringt Frieden in mein Leben hinein. Aber da ist noch immer so viel Unruhe und so viel Angst und so viel Sorge und ich kann nicht schlafen und ich wälze mich hin und her. Oh Herr, schenk mir doch bitte Frieden, dass ich schlafen kann. Jesus konnte mitten im Sturm schlafen. Das ist Friede, oder? Und diesen Frieden will er wachsen lassen. Und wenn wir diese Dinge lesen, denk dran, das ist Frucht. Und Frucht wächst und braucht seine Zeit, bis sie gewachsen ist. Aber das ist die Frucht, die er wachsen lassen will. In dir Frieden. Durch seinen Geist kommt Frieden in dein Leben. Alle Sorge, alle Angst, werf auf ihn, denn er sorgt für dich. Und wenn du dich darin übst, im Sorgen werfen, dann kommt Frieden in dein Leben rein. Friede ist nicht nur eine Qualität für dein Leben. Frieden ist ja Frieden mit Gott, den hat Gott uns durch Christus geschenkt. Aber diese Frieden, diese Ruhe darin zu wissen, dass Gott für mich sorgt, das hilft mir auch, anderen Mut zu machen. Es hilft mir dahin, auch Frieden zu suchen und Frieden zu schaffen, in Uneinigkeit, in Streit, nachgiebig zu sein, entgegenkommend zu sein. So wie Gott entgegengekommen ist, um den Frieden herzustellen zwischen mir und Gott, ist er ja einen weiten Weg gegangen, oder? Er ist Mensch geworden. Ja, er hat sich kreuzigen lassen, um Frieden zu machen zwischen mir und Gott. Ich bin so ein Dickschädel und beweg mich nicht von der Stelle und sage, Gott, du musst dich mir offenbaren, dann glaube ich an dich. Und was macht Gott? Okay, Jörg, dann mache ich das. Dann werde ich Mensch. Und dann lasse ich mich kreuzigen, damit du begreifst, dass ich dich liebe. Was hat Jesus getan? Diese Liebe, die zu so viel bereit war, um Frieden zu bringen, um Frieden zu machen, um Frieden zu schaffen. Und Jesus sagt immer wieder, und auch Paulus, sie sagen uns immer wieder, der Heilige Geist sagt immer wieder, hey, lass dich davon inspirieren, was Gott aufgebracht hat, um Frieden mit dir zu machen. Lass dich davon inspirieren, selber diesen Frieden zu stiften in dieser Welt. Du darfst im Frieden sein, im Frieden leben. Lass doch diesen Frieden auch zu anderen kommen. Und da kommen wir gleich zum nächsten. Langmut. Geduld. Geduldig zu sein. Schwieriges Thema. Tja, Axel, das Fleisch, ne? Das ist ungeduldig. Das Fleisch ist ungeduldig. Ich will Geduld, aber jetzt sofort hier. Her damit. Langmut, Geduld, aushalten können. Ne? Wie gesagt, und da wird es auch so deutlich. Wir sind alle Gefühlsmenschen. Wir sind alle, suchen alle das Wohlbefinden. Wir möchten gerne immer das Wohlbefinden. Und das Krasse ist ja, ich weiß nicht, gerade auch in Deutschland, aber vielleicht ist es auch überall so. Man nimmt dieses Gefühl, diesen Zustand des Wohlbefindens als die Normalität, wo man dann auch meistens nicht dankbar drüber ist, sondern das halt für selbstverständlich hinnimmt. Aber wenn dann irgendwas kommt, was unser Wohlbefinden stört, dann regen wir uns auf. Dabei zeigt uns Gott durch seinen Geist die Wahrheit, hey, du als Sünder, du hast doch ein Leben verdient, wo du kein Wohlbefinden hast. Du hast ein Leben voller Leiden verdient, deiner ganzen Sündhaftigkeit. Und vieles von dem, wo dein Wohlbefinden gestört ist, das fügst du dir selbst zu, durch deine Dummheit. Komm mal runter von deinem hohen Ross und sei dankbar für alles Gute, was du geschenkt bekommst, was du nicht verdient hast, was du geschenkt bekommst. Wisst ihr, unser Fleisch, das ist immer noch, ich poche auf meine Rechte, das ist mein gutes Recht, dass ich hier in der Jugendherberge 1A Klasse Essen bekomme. Warum gibt's das hier nicht? Ich bin ganz zufrieden. Ich finde das ganz gut. Ich finde das Essen ganz gut. Bitte, wenn die Küche mithört. Wir sind sehr gesegnet. Vielen Dank für das gute, leckere Essen. Es war nur das Beispiel für unsere falsche Herzenshaltung unseres Fleisches. Die Meckerei in uns. Die Unzufriedenheit. Und dann die Ungeduld, Na? So lange warten, ich muss hier in der Schlange stehen, so lange warten, was soll das hier? Kann das nicht ein bisschen fixer gehen? Wisst ihr, wir können doch die Zeit so gut benutzen. Wir können uns wunderbar in der Schlange unterhalten. Vielleicht stehen wir hinter jemandem, den wir, ne, diese Schlange entsteht ja durch Zufall irgendwie, ne? Und, ja, durch Zufall. Es fällt uns zu. Gott lässt es uns zufallen. Er lässt die Dinge zusammenfallen. Ne? Er fügt die Dinge zusammen und er stellt uns irgendwie damit jemandem vor. Da steht jemand vor dir, den du gar nicht kennst. Du kennst noch nicht meinen Namen. Kennt ihr, ist hier irgendwer in der Freizeit, dessen Namen ihr nicht kennt? Ja, gut. Also, ist doch mal eine Chance zu sagen, hey, ich weiß gar nicht, wie du heißt. Sag mal, wie heißt du? Ich heiße so und so. Und man stellt sich gegenseitig vor, man fängt an, ein Gespräch zu führen. Ja, und dann ist das jemand aus der Ukraine, der kein Deutsch spricht. Ja, versuch es trotzdem. Eine Schwester sagte mir heute, ja, ich bin mit einer auf dem Zimmer. Das ist schwierig mit der Sprache, wir unterhalten uns mit Händen und Füßen und das ist gut, es läuft gut. Ne? Und dann sage ich, ja, ist doch gut. Probier's doch. Aber ich kann doch kein Deutsch, jetzt hier unsere ukrainischen Geschwister. Ne? Ich kann doch kein Deutsch, ich kann doch nichts sagen. Du kannst trotzdem ein freundliches, offenes Gesicht aufsetzen und dem anderen freundlich begeben. Da kommen wir schon zum nächsten hier, Freundlichkeit. Ne? Aber diese Langmut, ne, zu wissen, ich im Warten kann ich kann ja sauer sein darum, dass sich das, was ich mir wünsche, sich nicht erfüllt. Nämlich, dass ich jetzt endlich mein Futter kriege. Oder ich kann sagen, okay, Gott, du hast jetzt vielleicht etwas anderes für mich. Das ist, wisst ihr, Geduld, das Wort Geduld hat was mit Dulden zu tun, erdulden, aushalten. Langmut heißt lange mutig sein. Im Englischen heißt es long patience, ne? Also lange, long suffering heißt lange leiden können. Eine Leidensfähigkeit. Ja, das haben wir in Deutschland nicht mehr, ne? Das wollten wir ja auch nicht mehr, ne? Wir wollen ja nicht mehr hart wie Kruppstahl sein, ne? Ja, das hat ja auch seine Berechtigung. Aber dass wir uns die Leidensfähigkeit so völlig abtrainiert haben, das bringt uns in den Zustand, in dem wir heute sind. Wir haben schon Angst, bevor uns irgendwas weggenommen wird. Wir haben schon Angst, bevor die Katastrophe eintritt. Wir haben nicht Vorfreude auf die Freude, sondern wir haben Vorangst, vor der Angst. Oder? Viele jedenfalls. Stattdessen geduldig sein. Zu wissen, okay, das braucht alles seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Alles braucht auch seine Zeit. Auch das Wachstum, das geistliche Wachstum in mir. Wisst ihr, wir sind ja auch manchmal ungeduldig mit uns selbst. Ich hab's immer noch nicht drauf. Kann ich's auch aufgeben? Kann ich's auch hinschmeißen? Nein. Bleib geduldig. Lass den Herrn weitermachen. Lass den Herrn weiter an dir arbeiten. Ja, das bedeutet, dass du dich immer wieder demütigen musst und deine Sünde bekennen musst. Ja, das bedeutet das. Aber das ist so unangenehm. Ich will lieber perfekt sein und alles richtig machen. Dann brauche ich mich nicht mehr zu demütigen und meine Sünde zu bekennen. Ja, das ist das. Das ist unser Fleisch. Geduldig zu sein, den Weg Gottes in Geduld zu gehen, in seinem Tempo zu gehen, wisst ihr, nicht voreilen, die Ruhe weghaben. Gott wird es am Ende gut machen. Und wenn ich Kraft brauche auf dem langen Weg und es schwer wird und ich Angst habe, Gott ist gnädig und barmherzig, er sieht uns in unserem Leiden und er steht uns auch bei und gibt uns auch Kraft. Aber Langmut ist so wichtig. Langmut Gott ist langmütig mit mir. Ich sollte immer wieder darüber nachdenken, wie geduldig Gott mit mir war und immer noch ist, damit ich auch geduldig mit anderen bin. Und wenn ich ungeduldig werde, dann sollte ich mich daran erinnern, hey, diese Ungeduld, das ist nicht der Geist Gottes. Das ist das Fleisch. Freundlichkeit ist so wichtig, Geschwister. Gott begegnet uns freundlich. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Er begegnet uns in Freundlichkeit. Er sagt sogar Judas, dem Verräter, Freund, warum bist du gekommen? Anstatt ihm eins Freundlichkeit. Selbst in der Ermahnung. Freundlich zu sein. Güte. Das bedeutet eine Qualität des Guten, sich an dem Guten zu erfreuen und das Gute weitergeben. Das Gute tun. Sich an dem Guten erfreuen. Ein gütiger Charakter. Kennst du Menschen, die gütig sind? Möchtest du auch einer werden? Der Heilige Geist kann das tun, in dir bewirken. Treue oder auch Glauben kann man das auch nennen. Und das gehört zusammen, Treue und Glauben, Treue und Vertrauen. Und der Heilige Geist, wie gesagt, bewirkt diese Frucht der Treue, dass wir dranbleiben, dass wir nicht loslassen, dass wir auch in guten wie in schlechten Tagen beieinander bleiben, zueinander stehen. Das sind wir, weil er es ist. Er ist treu. Und er bewirkt Treue in uns, dass wir nicht irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn. Wisst ihr, so schnell ist das. Gott will uns zur Treue ermutigen. Und wenn wir untreu geworden sind, dann umzukehren, wieder zur Treue zurückzukehren. Zu bleiben, darin, wo Gott uns hineingestellt hat, in den Verbindungen, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, im Berufsleben. Treue. Vertrauenswürdigkeit könnte man auch sagen. Ich habe einen Charakter, wo Menschen mir vertrauen, weil sie wissen, das ist ein treuer, ein vertrauenswürdiger Mensch. Jetzt kommt hier noch Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ich muss auch Schluss machen. Ist schon weit über die Zeit. Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ja, Gott will uns sanft machen. Sanft. Und das heißt nicht, dass wir irgendwie irgendwelche Laschis sind, die mit sich machen lassen, was sie wollen, was andere wollen. Wir sind nicht sanft zum Teufel. Wir sind nicht sanft zu unserem Fleisch. Aber wir sind sanft mit anderen Menschen. Und Enthaltsamkeit, wie gesagt, dieses Selbstbeherrschung ist tatsächlich diese Befähigung, all dieses Aufbegehren des Fleisches unter der Herrschaft Christi zu halten. Dem Fleisch immer wieder Nein zu sagen. Nein! Du musst ein Neinsager werden. Das will der Heilige Geist in dir bewirken, dass du ein Neinsager wirst. Sage Nein zu meinem Fleisch. Ich sage Ja dazu, dass Christus regiert in meinem Leben. Ich sage meinem Fleisch, wer der Herr im Haus ist. Nein, nicht wie ich will, sondern wie du willst, hat selbst Christus gesagt. Und das ist ein Gebet, was wir immer wieder beten sollten. Nein, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wie der Herr will, das wissen wir oft. Ist nicht so, dass wir das oft über, dass wir da im Trüben fischen und nicht wissen, ja, was will Gott denn jetzt? Nein, wir wissen oft, was der Herr will. Aber es braucht diese Entscheidung. Nein, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, bis eben in die Sexualität hinein. Nicht von den Begierden und Trieben geleitet zu sein. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist diese aktive, brutale Machtergreifung des lebendig gewordenen Geistes in mir. Ich lasse es nicht mehr zu, dass das Fleisch regiert mit seinen Leidenschaften und Begierden, sondern ich bestimme, dass Christus mein Herr ist, der mich durch seinen Charakter leitet, nämlich die Liebe, die Freude, der Friede, die Langmut, die Freundlichkeit und Güte, die Treue, die Sanftmut und Enthaltsamkeit Christi. Das ist das, was mein Leben bestimmt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch dem Geist folgen. Das ist das, was uns der Heilige Geist gebracht hat. Wir haben den Heiligen Geist empfangen als ein wunderbares Geschenk. Wir sind versiegelt. Durch den Glauben haben wir den Heiligen Geist empfangen. Wir sind ein Geist mit unserem Herrn. Jetzt lass uns auch darin leben, Tag für Tag. Das ist wie bei einer Ehe. Na, du heiratest und dann gibt es ganz viele Lebenstage, die man als Ehepaar miteinander verbringt. Aber ob ich dann als Ehepaar lebe oder nebeneinander her oder vielleicht sogar getrennt, jeder so seinen Weg geht, das ist eine Entscheidung jedes Tages. Lasst uns jeden Tag dem Heiligen Geist den Raum geben in unserem Leben, dem ihm gebührt. Das wollen wir alle. Wir wollen, dass dieser Charakter uns prägt, unser Handeln, unser Leben bestimmt und nicht, dass unser altes Fleisch es tut. Darum lasst uns immer wieder daran prüfen. Das sind die Dinge, wo wir uns selber prüfen. Habe ich den Heiligen Geist empfangen? Ja, ich glaube an Jesus. Ja, er ist mein Herr, mein Retter. Er ist mein König. Und ich möchte, dass er heute mein König ist. Dass er mich heute leitet. Dass sein Geist mich heute bestimmt und prägt. Ich möchte, dass sich dieser Charakter, der neue Charakter des Heiligen Geistes in mir, ausbreitet, ausweitet, dass sich das mehr und mehr erfüllt und dass das Fleisch immer weniger Kraft bekommt. Dadurch, dass wir das Fleisch weniger füttern, dadurch, dass wir das Fleisch, dem Fleisch weniger Raum geben, bekommt es auch weniger Kraft in unserem Leben. Die alten Gewohnheiten, die haben nicht mehr die Kraft. Ich habe in furchtbaren Gewohnheiten gelebt, auch noch als Christ. Und durfte Freiheit erleben. Dadurch, dass ich gelernt habe, dem Geist Raum zu geben, dem Geist zu folgen, hat das Fleisch immer weniger Kraft. Und jetzt ist es so, als ob es überhaupt kein Problem mehr für mich ist. Wie gesagt, ich lebe da in einer Freiheit der Kinder Gottes. Aber je länger wir im Fleisch bleiben, desto stärker bleibt das Fleisch auch. Lass uns also dem Geist Raum geben in uns. Vater, wir danken dir für deinen Geist, für das Erneuerungswerk deines Geistes in uns. Herr, du willst uns durch deinen Geist umgestalten in dein Ebenbild. Herr, wir preisen dich für die Liebe, die du uns gegeben hast, die du uns schenkst, Tag für Tag. Herr, und wir beten, dass uns das immer wieder neu bewusst wird, wie wunderbar du bist und dass wir tagtäglich in dein Angesicht schauen und ja, diese Entscheidung fällen. Ja, heute will ich mit dir und für dich leben und will, dass dein Geist mein Leben und mein Denken und mein Handeln bestimmt, meine Worte. Bitte dich, dass du uns dazu segnest, heute an diesem Tag, aber auch jeden Tag.
erinnere du uns immer wieder daran, dass wir eine neue Kreatur sind, dass wir nicht mehr dem Alten folgen müssen, sondern dass wir frei sind durch deinen Geist. Amen.